Alle da? Pause vorbei, gut. Ja. Ich wollte noch kurz vor der Predigt ein, zwei Hinweise geben zu unserem Büchertisch hinten. Wir haben da jetzt noch ein Kontingent an Spurgeon, kleinen Büchern von Spurgeon, die sind sehr interessant. Spurgeon, sagt euch das was? Weiß keiner, wer das ist. Das ist ein Prediger aus England, der schon heimgegangen ist, unter der Erde ist. Oder anders gesagt, eigentlich im Himmel. Und da hat sehr viele erweckliche Predigten gehalten, die kann man dann nachlesen in diesen kleinen Büchlein. Das ist das eine. Ich habe heute mal mitgebracht, allerdings ist das nicht am Büchertisch zur Verfügung, aus meiner Hausbibliothek, Namen des Ewigen. Ja, das sind so, gucken wir mal kurz rein. ...638 Namen des ewigen Gottes aus der Bibel. Ein Nachschlagewerk, ein Lexikon von Abraham Meister. Abraham Meister ist ein mehrfacher Dotz-Theologe und Professor der Sprachen Hebräisch und andere Sprachen. Der hat auch das Buch rausgebracht, biblische Namen, das Namenslexikon. Da kann man dann nachlesen, zum Beispiel, was heißt Rahel, was heißt Bethlehem und so. Und hier hat er das zusammengeschrieben, die Namen des ewigen Gottes in der Bibel. Das ist ein sehr schönes Nachschlagewerk, auch zum Bibelstudium zu Hause. Geht natürlich etwas, ein paar Zentimeter etwas tiefer unter die Motorhaube. Also wer da Muße zu hat, sich das mal anzuschauen, kann sich das anschauen. Ich lasse es nachher im Regal dort stehen. Kostet 20 Euro beim Verlag Mitternachtsruf und ich werde aber nicht eins bestellen, sondern wenn mehrere Bestellungen zusammen sind, dann haben wir nur einmal Porto und Verpackung, dann kriegen wir das hin. Okay. Schön. Ja, jetzt haben wir schon so viel Wort Gottes gehört und auch aus dem, was ich heute eigentlich predigen wollte oder sollte. Ich werde erstmal den Predigttext nochmal vorlesen, ab Johannes, Evangelium Kapitel 6, Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tage. Ihr merkt schon, ich habe einen anderen Text, ne? Elberfelder Übersetzung, und das war vorhin, was war das, Kreil, Schlachter?
Neues Leben.
Ne? Aber der Hintergrund, die Bedeutung des Wortes Gottes ist dennoch dasselbe. Auch wenn in der einen Übersetzung etwas moderner oder altmodischer oder mehr so formuliert wird. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Ja, das hat Jesus gesagt, nachdem er die 5.000 gespeist hat, die 5.000 Männer. Was haben wir letztes Mal gehört? Wahrscheinlich waren es noch 10.000 bis 15.000 Kinder und Frauen, die dazugehörten. Also rund 20.000 Leute. Und Jesus hat sie auch durchschaut, das haben wir letzte Woche gehört. Er hat sie durchschaut, die Menschen, dass sie... Es ging ihnen eigentlich darum, er hat sie satt gemacht, hat ihnen zu essen gegeben. Und Jesus gibt uns auch heute zu essen. Aber es ist nicht nur das irdische Essen, das uns satt macht. Das irdische Essen, wir leben hier in Deutschland, in einem Land, da kann man kurz mal zu Penny, Aldi oder irgendwas reingehen, kann man sich zu essen kaufen, bis einem aus den Ohren rauskommt. weil es so preiswert ist. In Ägypten kostet eine Handvoll Erbsen, damit man die kochen kann, also trockene Erbsen, mehr als ein Tageslohn. Da kann man nicht schnell mal nach Ägypten, nach Aldi oder Penny reingehen, sich mal kurz satt essen mit dem, was man da kauft. Da muss man überlegen, kaufe ich jetzt eine Handvoll Erbsen oder eine Handvoll Mehl oder irgendwas anderes? Das sieht schon anders aus. Oder auch andere Länder wie Äthiopien. Äthiopien war mal ein Paradies. Nicht das Paradies, aber ein Paradies. Und an Äthiopien sehen wir, wie Gottes Wort sich erfüllt. Äthiopien hatte bis vor, ich weiß jetzt nicht genau, einigen Jahren ist jetzt so vor 50 Jahren, einen christlichen König. Und Christen und Juden durften in dem Land Äthiopien frei leben und ihren Glauben ausleben. Im Hintergrund hat die Sowjetunion damals Äthiopien politisch unterwandert, sodass Äthiopien gekippt ist in Richtung Kommunismus. Christen dürfen da nicht mal frei leben und glauben, Juden auch nicht mehr. Gottes Wort sagt, so wie mein Volk im Land behandelt wird, so werde ich den Brotertrag dieses Landes segnen. Und seit der Zeit, wo Äthiopien gekippt ist, ist es ein Armutsland. Russland, ich sage jetzt Russland, war früher der Kornspeicher Europas. Sieglinde, du kannst dich vielleicht noch erinnern. Du warst damals noch ein kleines Kind. Juden durften frei leben. Christen durften frei leben. Sie hatten einen so reichen Brotertrag, dass sie sogar exportieren konnten. Dann ist Russland gekippt, als nämlich der Kommunismus in Russland eingewandert ist und man die Christen Kopf kürzer gemacht hat und die Juden oder sie vertrieben hat und sie nicht mehr frei leben durften, sie verfolgt wurden durch die Staatsgewalt. Seit der Zeit ist Russland ein Armutsland und sie müssen Brot woanders kaufen. In den USA ist es anders. Da dürfen Christen frei leben, dürfen Juden frei leben. Und die USA hat einen so reichen Brotertrag, dass sie exportieren können. Worum geht es mir hier? Mir geht es hier darum, dass Gott darauf achtet, dass sein Wort sich erfüllt. Nicht du und nicht ich, wir können das gar nicht. Ich kann nichts machen, damit sich Gottes Wort erfüllt. Ich kann nur Ja sagen. Und in Gottes Wort leben. Aber Gott tut es, dass sich sein Wort erfüllt. Und hier ist es auch so, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das Wort Gottes erfüllt sich. Alle diejenigen, die der himmlische Vater Jesus zuführt, die kommen zu Jesus. Du kannst dich nicht bekehren, wann du willst, wenn du das denkst. Manche meinen, ja, ich bekehre mich nächstes Jahr, jetzt heute noch nicht, heute ist nicht so wichtig. Als ich mich bekehrt habe, da habe ich nicht an Bekehrung gedacht. Da habe ich an was ganz anderes gedacht. Aber Gott hat es gewirkt und hat mich an dem Tag zu Jesus gezogen. Du glaubst, du kannst dich entscheiden? Ja, kannst du. Aber es ist der Vater, der dich zieht. Und deine Entscheidung ist die einzige, die du machen kannst, ist Ja zu sagen. Und wenn du Nein sagst, dann gilt das Wort Gottes heute, so du die Stimme Gottes hörst und Gott ruft dich zur Bekehrung. Verstocke dein Herz nicht, denn heute ist der Tag des Herrn. Ja. Manche denken dann immer, auch wenn wir jetzt mal gestern hatten, war Straßendienst, denken dann, ja, schön, dass ihr hier seid, worum geht's? Ja, dann, je nachdem, wie sich das Gespräch entwickelt, sagen wir das dann auch. Ja, ich komme nächstes Jahr mal wieder oder ich komme mal in ein paar Wochen wieder. Und? Wie viele Menschen gibt es, die nach einer Evangelisation gesagt haben, ich will mich nicht zu Jesus bekehren? Und es war der von Gott geführte Tag. Und es war der Tag, wo Gott denjenigen zu Jesus geführt hat. Und Jesus sagt, wen der Vater zu mir zieht, den werde ich nicht hinausstoßen. Also hier haben wir eine Garantie von Gott, eine Garantie von Gottes Seite, dass er uns nicht hinausstößt. Und wenn ich dann in meinem Herzen sage, nein, ich will nicht, dann kann es zu spät sein. Dann kann es zu spät sein für die Ewigkeit. Zu Hiob redet Gott, ich rede und ich erschrecke die Menschen in der Nacht, wenn sie schlafen, und sage ihnen, dass sie sich bekehren sollen zu mir, 2 oder 3 Mal und danach nicht mehr. Wenn ein Mensch sich nicht bekehren will, obwohl das der Moment von Gott gegeben ist, dann ist Schluss. Kannst dich nicht bekehren, wann du willst, sondern dann, wenn der angenehme Tag des Herrn ist, dann ist es richtig. Gott macht das natürlich bei jedem Menschen individuell anders. Die Zeit davor, wie er jemanden vorbereitet auf die Bekehrung und wie Gott uns nach der Bekehrung auch weiterführt, das sind individuelle Lebensführungen. Aber eins geht nicht. Es gibt Dinge, die tut nur Gott. Die können wir nicht tun. Es gibt Dinge, die müssen wir tun. Da verpflichtet Gott uns durch sein Wort. Und gut, wenn wir es tun. Da murrten die Juden. Eben gerade wurden sie noch richtig schön gespeist. Und da murrten die Juden, weil ihm das nicht gefällt, was Jesus sagt. Und weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Jesus sagt, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und deswegen murren sie. Ist das nicht Jesus, der Sohn von Josef? Wir kennen noch den Vater von Jesus, Vater und Mutter. Wie spricht er dann, ich bin vom Himmel herabgekommen? Und da antwortet Jesus und sprach zu ihnen, murret nicht untereinander. Niemand, und hier haben wir nochmal die Bestätigung, hier ist der zweite Zeuge. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Hier haben wir nochmal die Bestätigung durch Gottes Wort. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater. Jetzt gibt es einen Bibelvers, der widerspricht dem, oberflächlich betrachtet. Suchet mich, suchet den Herrn, solange er sich finden lässt. Oder wer mich suchet, von dem werde ich mich finden lassen. Das heißt, wenn ich jetzt aktiv bin, dann lässt sich Gott von mir finden. Stimmt auch. Das ist wie ein Zahnwerk, das ineinander greift. Die eine Seite ist, niemand kann zu Jesus kommen, es sei denn, dass der Vater ihn ziehe. Und die andere Seite ist, Gott sieht dein Herz an und Gott schaut in dein Herz und sieht, wenn du es aufrichtig meinst und du suchst ihn und bist noch nicht gerettet, dann führt Gott dieses Zahnwerk zusammen, dass beide Bibelverse sich erfüllen in deinem Leben. Die Bibel widerspricht sich nirgends. Das heißt im Alten Testament, dass Gott sein Wort vor sich stellt und prüft, ob es richtig ist. Und dann stellt Gott fest, es ist immer noch richtig. Und das schon von Anfang an der Zeit. Also Gottes Wort ist richtig. Sogar dann, wenn es ein Martin Luther geschafft hat, Übersetzungsfehler einzubauen und manche Leute deswegen meinen, sie müssten die Bibel kritisieren. Er hatte noch nicht die Möglichkeiten wie heute. Heute kann man im Internet hier und da eine Wissensdatenbank abfragen und dann hat man ruckzuck alles. Gegen hohen Kostenaufwand musste Martin Luther sich teure Lexika, also Übersetzungsbücher holen, in denen er nachlesen konnte, wie wird das Wort richtig übersetzt und was für eine Sisyphusarbeit er dahinter hatte. Keine Suchmaschine, kurz mal im Explorer eingeben, was bedeutet Agape, Liebe Gottes, blub blub. Nee, da musste sich einmal so einen dicken Schinken kommen lassen. Und dann stand da auf irgendeiner Seite, Agape bedeutet das. Na, ganz andere Bedingungen, wie er gearbeitet hat, als heute. Und wenn man heute eine perfekte linguistische Übersetzung machen kann, dann entsteht die Frage, ist der Urtext echt? Ja? Und die Leute drehen sich im Kreis. Ja, wisst ihr, in unserem Herzen, mit unserem Herzen können wir Gottes Wort glauben. Mit dem Herzen wird geglaubt. Mit dem Munde wird bekannt und mit dem Herzen wird geglaubt. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hatte. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Ziehe meine Brille wieder an. Nicht wundern, die Brille sitzt schief. Das liegt daran, das eine Ohr ist höher und das andere ist kleiner. Und die Brille passt sich an und irgendwann mal muss ich sie wieder hin und her biegen. Also wenn sie ein bisschen krumm ist, ich kann mal trotzdem damit besser lesen. Es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Ihr bedürfet nicht, dass jemand euch etwas lehre. Alle werden von Gott gelehrt sein. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 20 steht, und ihr habt die Salbung vom Heiligen und wisset alles. Wir haben die Salbung, das ist der Heilige Geist. Also in der Bibel gibt es verschiedene Ausdrucksformen, dass der Heilige Geist in uns ist. Wir haben die Salbung, wir sind versiegelt worden durch den Heiligen Geist. Eine andere Stelle sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in eure Herzen. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, da wurde bei uns in der Gemeinde, also nicht hier in der Gemeinde, sondern in der Gemeinde, wo ich früher aufgewachsen bin als Jugendlicher, haben Jugendliche, aber auch erwachsene Geschwister aus der Gemeinde gebetet, Herr, gib mir mehr Liebe. Bis dann einer der Gemeindebrüder aufgestanden ist und hat gesagt, Geschwister, hört auf so zu beten. Gottes Wort sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in eure Herzen. Und Gott ist nicht geizig, dass er euch nur 1% Liebe Gottes gibt. Oder nur 2%. Sondern 100%. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in eure Herzen. Aber das war ja gar nicht das, worum es ging. Es ging darum, dass wir von Gott gelehrt werden in allem. Und auf diese Weise gelangen wir zu einerlei Erkenntnis. Der Schlüssel ist, dass wir von Gott gelehrt werden. Es gibt immer Meinungsverschiedenheiten zu verschiedenen Themen. Hier, darüber, dort rüber. Die Ursache ist, weil nicht durch Gott gelehrte Erkenntnis hochgehalten wird, sondern durch Menschenverstand. Ganz einfach. Und dieser Unterschied, von Gott gelehrt zu sein und durch Menschenverstand, das ist wichtig, dass wir lernen, was Gott uns durch die Salbung lehrt. Ein Beispiel, wo wir aktuell mal so ein bisschen drüber geredet haben mit einigen Geschwistern. Es gibt ja die Entrückung in der Bibel. Und ich persönlich bin der Überzeugung, dass die Entrückung vor den 7 Jahren des Antichristen ist. Jetzt gibt es aber welche, die können die Bibel so auslegen, dass die Entrückung eigentlich am Ende der 7 Jahre des Antichristen ist. Und jetzt ist die Frage, was ist nun richtig? Wer hat denn nun recht? Und warum? Also die erste Regel, die ich gelernt habe vor Jahren, ist, am besten ist es erstmal darauf zu verzichten, Recht zu haben. Das ist immer am besten. Und am besten ist es zu sagen im Glauben, der Jesus hat Recht. Auch wenn ich nicht es genau weiß, aber der hat auf alle Fälle Recht. Und ich sage jetzt mal ganz profan, es ist egal, ob ich glaube, dass ich vor den 7 Drangsalsjahren des Antichristen entrückt werde oder danach. Eins steht fest, es wird eine Entrückung geben und Gott tut sie dann, wenn er es für richtig hält. Und ob ich einer bin, der Recht hat, weil die Entrückung vor den 7 Drangsalsjahren ist, oder ob ich Unrecht habe, spielt überhaupt keine Rolle. Dann, wenn die Entrückung ist, weil das ist etwas, was Gott tut, nicht wir. Ich kann glauben, es ist vor den 7 Antichristenjahren oder danach. Hilft mir nichts, denn ich kann mich nicht selber entrücken, sondern Gott macht die Entrückung. Und merken wir was, worum es geht. Es geht immer wieder darum, es gibt Dinge, die tut nur Gott und wir sollen daran glauben. Und es gibt Dinge, die sollen wir tun. Aber was sollen wir tun? Ich wollte jetzt keine Werbung machen für die Sichtweise, wie ich es sehe. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass wir bereit sind, auf das Recht, ich habe Recht, zu verzichten. Und anzuerkennen, am Ende hat Gott Recht. Denn ich kann mich irren, auch als Bruder. Das muss ich mir eingestehen. Okay? Gut. Nicht, dass jemand, also Johannes Evangelium Kapitel 6, wieder Vers 46, geht es weiter. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, nur der, welcher von Gott gekommen ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Jesus Christus ist das Brot des Lebens. Das Brot des Lebens ist nicht das Getreide, das auf dem Feld wächst und wird abgesäbelt, wird gereinigt, wird zu Mehl gemahlen und zu Brot gebacken. Das ist das Brot, das unser irdischer Leib braucht. Unser irdischer Leib, der zeitlich gebunden ist an die jetzige sichtbare Welt. Aber das Brot des Lebens ist Jesus Christus allein. Niemand sonst. Und nur Jesus Christus, der das Brot des Lebens ist, er kann dich satt machen. Mit dem irdischen Brot kannst du deinen Leib satt machen. Aber hier, das, was die Seele, wonach die verlangt, gesättigt zu werden, das kann nur Jesus Christus tun. Und er tut es, das ist so wunderbar. Er sättigt uns, er gibt uns sein Leib, sein Brot. Und es ist jetzt nicht so, dass das Brot jetzt sich verzaubert und in den Leib Christi oder so. Das ist symbolisch. Deswegen murrten ja die Juden, als Jesus gesagt hat, wenn mein Fleisch nicht isset und mein Blut nicht trinket, die haben das Wort wörtlich verstanden und haben an Kannibalismus oder sowas gedacht. Das war symbolisch gemeint. Und es ist nicht so, dass der Wein oder der Traubensaft sich in Blut verwandelt. Ich meine, wenn ich es trinke, schmeckt es immer noch nach Wein oder Traubensaft. Das muss uns klar sein, dass das symbolisch gemeint ist. Und entschuldigt, wenn ich das so offen sage, wenn die katholische Kirche uns sagt, die katholischen Priester sind heilig vor Gott, weil sie keinen Sex haben. Und wenn sie die Hostie und den Wein weihen, transformiert er sich in Blut Jesu und in Leib Jesu. Das ist eine Lüge. Das muss ich mal klar sagen. Das ist eine Zaubereilüge. Da transformiert sich nichts, sondern es ist symbolisch gemeint. Falls hier jemand ist, der katholisch ist oder so denkt, ich möchte niemanden angreifen, darum geht es nicht, aber wir müssen die Wahrheit Gottes glauben. Da wird keine Hostie in Fleisch verwandelt oder Wein in Blut. Das ist symbolisch gemeint. Oder wir, die vielen, sind wir nicht ein Leib? Wachsen wir jetzt zusammen und können nur noch so als ein Körper gehen? Nee, passiert auch nicht. Symbolisch gemeint. Geistlich gemeint. Man muss es geistlich verstehen. Der Geist Gottes muss uns das lebendig machen im Herzen. Dann ist es von Gott gewirkt. Eure Väter, die haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt, auf das, wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot vom Himmel herabgekommen. Wenn jemand von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Und da zankten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser sein Fleisch uns zu essen geben? Es ist immer noch derselbe Terminus. Eigentlich hätten sie nur den einen Gedanken haben müssen, es ist symbolisch, dann wäre alles klar. Aber nein, sie haben sich daran festgenagelt, dass... Ne? Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Denn mein Fleisch ist die wahrhaftige Speise und mein Blut ist der wahrhaftige Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Ich erzähle euch mal was. Als kleiner Junge bin ich in der Liebfrauenkirche auf der Marienburger Höhe bei Pater Adalbert zum Kommunionsunterricht gegangen. Wir hatten meine Eltern sind katholisch, also war ich früher auch katholisch. Und da hat er gesagt, wenn du die Hostie nimmst, nimmst du Jesus in dir auf. Und da habe ich geglaubt. Ich habe das wortwörtlich so geglaubt. Ich habe wirklich geglaubt, Jesus ist in mir, weil ich die Hostie genommen habe. Bei der Kommunion. Aber das ist es nicht. Es ist symbolisch. Es muss geistlich verstanden werden. Ich bin Gott aber dankbar. Im Alter von 22 Jahren hat Gott zu einem Zeitpunkt, wo ich nicht über Bekehrung nachgedacht habe, zu mir geredet. Ich habe gesehen, Gott hat mir das gezeigt, weil ein Mensch kann das von Natur aus nicht sehen. Am Ende der Zeit, wie das Meer die Toten hergibt, wie die Erde die Toten hergibt und die Menschen, die noch leben auf der Erde, vor den Thron Gottes versammelt werden. Das habe ich gesehen. Ohne Kenntnis zu haben, dass die Bibel das auch beschreibt im Buch der Offenbarung. Ohne, dass ich davon Kenntnis hatte. Und dann habe ich gesehen, in der Menschenmasse habe ich mich gesehen und habe gewusst, wenn ich an der Reihe bin, dann bin ich reif für die Hölle. Ich habe so viel gesündigt. Wenn Gott mich gerecht beurteilt, muss er mich in die Hölle schicken. Und das Einzige, was ich machen konnte, und das war ganz unfromm, weil ich keinen Bibelvers kannte und gar nichts, habe einfach nur gesagt, Gott, wenn du meine Sünden ausradierst, will ich dir dienen. Mehr konnte ich gar nicht beten. Ich war gar nicht in der Lage. Ich hatte auch vorher nicht die Bibel gelesen, dass ich wusste, wie man fromm betet, gar nichts. Und der Herr hat mich angenommen. Das war der gnädige Moment in meinem Leben, den Gott gewirkt hat. Ich habe darauf nicht zugearbeitet. Gott hat das gemacht. Und dann ist Jesus in mein Leben gekommen und dann war er wirklich in mir. Der Heilige Geist und der Vater sind zu mir gekommen. Der Jesus sagt, ich stehe vor deiner Herzenstür und klopfe an. Wer mir auftun wird, zu dem werde ich eingehen. Und der Vater und der Heilige Geist. Und wir werden das Nachtmahl halten. Wenn du aber die Tür zulässt und Jesus nicht in dein Herz lässt, dann bist du verloren für alle Ewigkeit. Das muss ich ganz ernst sagen. Und das ist kein Spiel. Das ist auch kein Drohen. Himmel oder Hölle. Wir haben so ein Schild, wenn wir auf einer Straße gehen, Himmel oder Hölle. Wird Jesus dein Richter oder dein Erretter sein? Es geht nicht ums Drohen, aber es geht darum, die Wahrheit aus dem Wort Gottes auf den Leuchter zu stellen. Darum geht es, die Wahrheit vom Wort Gottes zu bekennen. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Nicht wie eure Väter, die das Manna gegessen haben, gestorben sind. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Moment. Ah ja, genau. kommen gleich zum Ende, dann gibt's Mittagessen. Kleinen Moment Geduld noch. Und solches sprach Jesus, als er in der Synagoge zu Kapernaum lehrte. Viele nun von seinen Jüngern, die solches hörten, sprachen: Das ist aber eine harte Rede. Wer kann das hören? Was hast du gerade aus dem Timotheusbrief vorgelesen? Wer war das? Kannst du mal den letzten Vers vorlesen? Den letzten Vers davon? Haben mir die Stelle so schnell nicht gemerkt und auch nicht notiert.
Halte dich an das Vorbild der gesunden Lehre, die ich dir weitergegeben habe, und führe dein Leben in dem Glauben und in der Liebe von Christus Jesus.
Genau. Halte dich an die gesunde Lehre. Es gibt nämlich noch eine andere Stelle, die kurz davor oder danach steht. Da heißt es nämlich, und es wird so sein, dass die Leute sich Lehrer ranziehen wollen, die ihnen das predigen, wonach ihnen die Ohren jucken. Ja, so einer, der das predigt, was ich gerne höre. Oh, das ist gut, guter Bruder. Ne? Nein, wir brauchen die gesunde Lehre als Gottes Volk. Denn wenn wir keine gesunde Lehre haben, dann passiert das, was auch im Alten Testament steht: Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis der Wahrheit. Wenn wir die Wahrheit nicht kennen, von der Schrift her, dann sind wir orientierungslos. Wenn man orientierungslos ist, was passiert dann? Dann läuft man falsch. Ich bin so dankbar, dass es immer noch einen zweiten Sinn gibt. Wir hatten dieses Jahr im Mai, war das glaube ich, hatten wir Straßeneinsatz in Bremen. Das, also ein Großeinsatz, das heißt, wenn wir hier in Hildesheim haben, haben wir einen kleinen Einsatz. Oder in Hannover sind es immer nur so ein paar Leute. Und in Bremen hat man einen großen Einsatz. Das heißt, aus allen Städten und Orten, wo Werde-Licht Missionsteams sind, sind wir nach Bremen gefahren den einen Tag und haben einen Großeinsatz gemacht. Und ich habe in meinen Navigator eingegeben: Bremen Marktplatz. Fahre los, Berliner Kreisel, Autobahn. Da will der mich nach Kassel führen. Also es muss da irgendwo noch ein Bremen geben, das da irgendwo in die Richtung liegt. Und auch viel mehr Kilometer, 300 Kilometer oder so. Weiß ich nicht. Ich habe gedacht, das kann doch gar nicht sein, ich fahre jetzt nicht nach Bremen. Ich fahre nach Norden, Bremen ist doch da oben an der Küste, jedenfalls das, wo wir hin wollten. Wir brauchen Orientierung, sogar so ein Navigator, so ein Maschinchen, wenn es deine Frage, die du eintippst, falsch versteht, führt dich falsch. Aber wenn wir auf Gottes Wort vertrauen, dann laufen wir richtig. Und darum müssen wir auch wissen, was Gottes Wort sagt. Darum müssen wir auch forschen. Mal gestern früh, glaube um 4 Uhr, kurz nach 4, bin ich das erste Mal wach gewesen. Wisst ihr, was mein Herz bewegt hat? Die Predigt von heute Morgen, von jetzt. Ich hatte die Predigt vorher vorbereitet und dann hat Gott mir Gedanken ins Herz gegeben, was ich predigen könnte. Und davon habe ich noch kein Wort gepredigt, kommt noch vielleicht. Aber ich war so bewegt in meinem Worte, was man zu diesen Worten, die Jesus gesagt hat, predigen könnte. Ich habe nicht an mein Frühstück gedacht. Und dann habe ich da wach gelegen und muss ich noch nachlesen, damit ich das Sonntag früh bringen kann, ne? Und so. Und gut, dann bin ich also um 5 Uhr endlich aufgestanden, mich langsam vorbereitet, noch ein bisschen Bibel gelesen. Und um 5 sind auch zwei Schwestern aufgestanden, Bettina und Anita. Bettina und Anita sind zwei Schwestern aus einer russlanddeutschen Gemeinde in Meschede. Weiß jemand, wo Meschede ist? Finger hoch. In Deutschland, sehr gut, ist richtig. Wenn man von hier aus über die B1 nach Hameln fährt, durch Hameln durchfährt, bis nach Paderborn, und man 2 Stunden Auto gefahren. Wenn man dann noch eine Stunde weiterfährt, kommt man ungefähr in Meschede an. Die sind um 5 Uhr aufgestanden, weil die sich um 7 Uhr morgens in Paderborn mit den Brüdern getroffen haben vor der Gemeinde und um 10 Uhr waren die dann hier und haben geholfen, Kalender zu verteilen. die sind 3 Stunden quer durch Deutschland gefahren, um 5 Uhr aufgestanden. Nur, um das Evangelium weiter zu verkündigen. Und die beiden Brüder, Andreas und Andreas, die hießen beide Andreas, den einen, den kannte ich schon, weil er schon ein paar Mal in Hildesheim war, und den anderen noch nicht. Wie, du heißt auch Andreas? Ja. Und dann war es gestern, Kirill, nicht böse sein, wenn ich das sage, hat Kirill mir per SMS geschrieben, es geht ihm nicht gut, er kann nicht. Und dann haben Sophia und ich das Auto zusammen vollgepackt. Und gerade als wir die Heckklappe zumachen, klingelt mein Telefon, mein Handy. Ja, hier ist Paul aus Braunschweig. Wir sind schon in der Fußgängerzone. Wo seid ihr denn? Die sind aus Braunschweig schon so früh gekommen, um das Wort Gottes zu verkündigen. Was ist das, dass Leute aus Braunschweig hierher kommen nach Hildesheim, um das Wort Gottes zu verkündigen? Und die waren gar nicht alle aus Braunschweig. Also eigentlich war der Bruder Paul aus Gifhorn, der in Braunschweig den Missionsdienst macht. Deswegen hat er gesagt, aus Braunschweig, damit ich weiß, wer er ist. Und dann hat er noch 2 Brüder mitgebracht, die kamen aus Fulda. Die kommen also aus Fulda, besuchen einen Bruder in Gifhorn, damit sie samstags früh in Hildesheim das Wort Gottes verkündigen können. Warum erzähle ich euch das? Keine Angst, keine Werbung für einen Straßendienst. Darum geht es nicht. Sondern Gott gibt diesen Brüdern und diesen Schwestern das ins Herz, Gottes Wort zu verkündigen. Das ist das, worum es mir geht. Gott muss es mir ins Herz geben, hier heute Morgen zu stehen und zu predigen. Wenn Gott mir das nicht hier ins Herz gibt und ich hier predige, dann ist das nur ein Vortrag. Das taugt nichts. Aber wenn Gott es ist, der es wirkt, dann ist der Segen Gottes darauf. Wenn Gott es ist, der es wirkt, dass wir heute uns in Bielefeld treffen, da kommen die ganzen Teams aus ganz Deutschland zusammen, oder die können, einige können nicht, und die können, die fahren dorthin, und wir besprechen dann, wie wir das nächste Jahr missionieren wollen, welche logistischen Probleme wir haben. Bis vor einem halben Jahr musste ich alle 2-3 Wochen nach Soltau fahren und mir Bibeln holen. Das ist jetzt anders. Jetzt haben wir eine ganze Europalette Bibeln hierher gekriegt. Und jetzt kommen die Geschwister aus Braunschweig und holen sich welche ab, aus Paderborn, aus Holzminden. Und so wächst das Ganze. Das sind also auch logistische Probleme. Wie verteilen wir das um? Weil für den Verlag, der die Bibeln uns kostenlos zur Verfügung stellt, ist einmal Produktionskosten, die Bibeln drucken lassen, und Porto und Verpackung. Stell dir mal vor, die schicken jedem ein Paket. Dann ist es einfacher, an einen Standort eine ganze Europalette zu schicken. Aber auch das ist von Gott gewirkt, dass die Geschwister von diesem Missionsverlag auf dem Herzen haben, uns diese Missionsmaterialien kostenlos zur Verfügung zu stellen, weil die wissen, wir haben nicht das Geld, aber wir sind bereit, den Dienst zu tun. Es ist auch von Gott gewirkt. Es geht immer noch darum, dass es von Gott gewirkt ist. Und dann kommen die Jünger und sagen, das ist aber eine harte Rede. Wer kann das hören? Das Blut Jesu trinken und das Fleisch des Herrn essen. Man muss es geistlich verstehen. Anders geht's nicht. Da aber Jesus bei sich merkte, dass sogar seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ist euch das auch ein Ärgernis? Wie denn, wenn ihr des Menschensohn dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der es lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Auch hier merken wir wieder, ne? Der Geist Gottes muss uns das lebendig machen. Das Fleisch nützt gar nichts. Auch das, was hier unter dieser Schädeldecke ist, das Gehirn, der Verstand, nützt nichts. Ich kann die Bibel mit meinem Verstand lesen. Das kann ich. Und kann auch die Zusammenhänge so zusammenflechten. Aber wenn der Geist Gottes es nicht lebendig macht, Mose hat gesagt, das taugt nicht. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben, denn Jesus wusste von Anfang an, wer die seien, die nicht glaubten und welcher ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Und aus diesem Anlass traten viele seiner Jünger zurück und wandelten nicht mehr mit Jesus. Es kann sein, dass wenn mal jemand hier so eine richtig handfeste Predigt hält, dass manche sagen, ja, dann ist das nichts für mich. Ich habe gedacht, bei Jesus gibt es immer nur Streicheleinheiten, rosa Wolkenmarsch, gebettet auf Rosen, so wie in so einem schönen Hollywood-Film vielleicht. Nachfolge Jesu ist auch Kampf. Paulus schreibt, Kampf ist uns verordnet. Solange wir in diesem Fleisch sind, ich in diesem Fleisch bin, habe ich Kampf. Erst wenn ich dieses Fleisch verlasse und im Himmel bin, dann bin ich erst im Paradies. Es muss uns klar sein. Und wenn es heißt, wenn du zu Jesus kommst, wird dein Leben besser. Ja, es wird besser, denn du bist nicht mehr unter dem Zwang der Sünde, unter dem Zwang, dem Satan zu dienen, sondern du bist jetzt berufen zur Freiheit der Kinder Gottes. Und die Freiheit der Kinder Gottes ist jetzt, dass wir jetzt im Willen Gottes wandeln, durch Gottes Gnade, weil Gott, schon wieder Gott, der es wirkt, Gott ist es, der es wirkt, nicht wir selbst. Ich selbst, aus meinem Fleisch heraus, ich kann gar nichts. Darum schreibt Paulus auch, das Gute, was ich tun will, tue ich nicht. Der rechtfertigt damit nicht das sündige Verhalten. Er will damit sagen, das Gute, was ich aus meinem Fleisch heraus tun will, kriege ich nicht hin. Es muss vom Geist gewirkt sein. Und da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch noch weggehen? Wo sind die 70 Jünger, die Jesus ausgesandt hat mit Vollmacht? Über die Dämonen und über Krankheiten. Und an einer anderen Stelle hat Jesus 120 Jünger ausgesandt, auch mit Vollmacht. Wo sind die? Hier heißt es, sind nur noch 12 da. Wollt ihr nicht auch noch weggehen? Und Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes bist. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Oft sagen die Leute, wir wären Sektierer oder sowas, auch gerade auf der Straße. Können sie machen. Stimmt sogar. In der Bibel, in der Apostelgeschichte, werden die ersten Jünger die Sekte der Nazarener genannt. In dem Sinne stimmt es. Aber in einem Sinne stimmt es nicht. Wir sind keine Irrlehrersekte, sondern wir glauben mit aller menschlichen Kraft und Schwachheit, die uns gegeben ist, an Jesus Christus, so wie die Bibel sagt. Und wir machen auch Fehler, ich auch. Aber wir folgen Jesus nach. Unser Herz brennt darauf, zu erleben, wenn wir von dieser Erde gehen, bei Jesus sind. Und wie die Gruppe sich nennt, zum Beispiel Werde Licht, gibt gar keinen Verein, der Werde Licht heißt. Die wollen immer bei uns eintreten, gibt es gar nicht. Das sind Geschwister aus verschiedenen Gemeinden. Da sind Geschwister aus Baptistengemeinden, aus Pfingstgemeinden, aus einer internationalen Gemeinde oder hier wir, Gemeinde Christi. Wie die Gemeinde sich nennt, ist völlig unwichtig. Ob du hier in deinem Herzen an Jesus Christus glaubst, das ist wichtig. Und wenn der Jesus vor deiner Herzenstür steht und klopft, lass ihn rein. Die meisten hier haben es schon getan. Aber wenn einer dabei ist, der es noch nicht getan hat, dann klopfe ich für dich jetzt. Dass der Herr Jesus in dein Herz kommt und du gerettet wirst. Seid gesegnet in Jesu Namen. Lasst euch das Mittagessen schmecken. Gottes Segen und schönen Sonntag. Amen.
Für nächste Woche.